Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Für das deutsche Team ist es ein versöhnlicher Abschluss der Olympischen Spiele. Die Viererbobs holten heute Gold und Silber. Johannes Lochner hier links krönte sich in seinem letzten Karriererennen zum Olympiasieger vor Francesco Friedrich. Im abschließenden Medaillenspiegel der Winterspiele landet Deutschland mit insgesamt 26 Mal Gold, Silber und Bronze auf dem 5. Platz. Der angepeilte 3. Rang wurde damit verpasst.
Der Hansi aus Berchtesgaden, er fährt zu Gold, Gold, Gold.
Bob-Pilot Johannes Lochner gewinnt mit seinen Anschiebern Thorsten Mages, Jörn Wenzel und Georg Fleischauer Gold. Die letzte deutsche Medaille bei diesen Spielen. Silber geht an den Bob von Francesco Friedrich. Generell war der Eiskanal in Cortina d'Ampezzo die deutsche Goldgrube. 6 von 8 Olympiasiege gab es beim Rodeln und Bobfahren. Wie gestern Abend im Zweierbob für Laura Nolte und Deborah Levy. Auch Silber für Team D. In der Eisrinne wurden 19 von 26 deutsche Medaillen gewonnen.
Freude, Stolz und eine kleine Brise auch Ernüchterung, das will ich gerne zugeben.
So fasst der Chef der Mission, Olaf Tabor, diese Spiele zusammen. Freude über Gold von Skispringer Philipp Raimund und Skicrosserin Daniela Mayer. Stolz über Emma Eicher und ihre 2 Silbermedaillen. Sie gilt mit 22 Jahren als die Hoffnung im alpinen Bereich. Ernüchterung über medaillenlose nordische Kombinierer. Auch im Langlauf gab es nur einmal Bronze, ebenso im Biathlon. Die 14 vierte Plätze sind ernüchternd, mehr als jede andere Nation.
Einerseits ist das eine Situation, mit der wir uns intensiv beschäftigen müssen. Aber ein vierter Platz ist auch weiterhin eine Weltklasseleistung und zeigt ja, dass wir dran sind.
ARD-Experte Felix Neureuter hält dagegen.
Ich finde, dass es dann immer eine Ausrede ist, dass man sagt, ja, wir hätten dann besser sein können und so viele Vierte. Und der Medaillenspiegel, der spiegelt für mich schon dass den Ist-Zustand wieder, so wie es gerade ist.
Und da ist Norwegen mit insgesamt 41 Medaillen ganz vorn, Deutschland auf Platz 5.
Ja, und in einer halben Stunde beginnt die Abschlussfeier in Verona. Für uns dabei Tilman Kleinjung. Wie fällt denn die Bilanz der Olympiaorganisatoren und der italienischen Bevölkerung aus?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, waren das die erfolgreichsten Olympischen Winterspiele für Italien. Noch nie hat Italien so viele Medaillen gewonnen im Winter bei Olympia. Und auch großartige Geschichten geschrieben, wie zum Beispiel die von Federica Brignone, die sich vor diesen Spielen, die Skiläuferin, schwerst verletzt hatte und dann bei Olympia 2-mal Gold gewonnen hat. Und solche Geschichten haben die Olympia-Begeisterung im Land schon geweckt. Vielleicht ein bisschen mehr im Norden als in Sizilien oder Neapel, aber das liegt nun einfach mal an der geografischen Situation in Italien. Generell ziehen die Organisatoren ein positives Fazit. Es gab meines Wissens keine größeren organisatorischen Pannen. Es gab Transportprobleme bei manchen Wettkampforten. Da wurde dann auch nachgebessert. Generell sagen auch die Organisatoren, das Konzept der dezentralen, der verstreuten Spiele ist aufgegangen und wird wohl auch Schule machen. Und ich denke, dafür werden sie sich heute, die Gastgeber, bei der Abschlussveranstaltung in der Arena auch ein bisschen auf die Schultern klopfen.
Tilman Kleinjung in Verona, danke für die Einschätzung. Und wir kommen nach Deutschland. Asylbewerber sollen künftig schon nach 3 Monaten arbeiten dürfen, auch wenn ihr Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Innenminister Dobrindt sagte, die beste Integration sei die in die Arbeitswelt. Eine Arbeitspflicht soll es laut Innenministerium aber nicht geben. Von der Neuregelung ausgenommen seien bereits abgelehnte Asylbewerber und Menschen, die ihre Identität verschleiern oder falsche Angaben über Fluchtgründe machen.
Ab wann können Asylbewerber arbeiten? Darüber wird in Deutschland schon länger diskutiert. Bisher konnte es für die, die in Aufnahmeeinrichtungen lebten, im Allgemeinen bis zu 6 Monate dauern, bis sie arbeiten durften. Innenminister Dobrindt will das nun ändern, auch damit Asylbewerber stärker selbst für Kosten aufkommen.
Deswegen gehen wir jetzt den Weg, dass nach 3 Monaten Aufenthalt eines Asylbewerbers die Arbeitsaufnahme möglich ist. und verbinden eben damit auch die Erwartungshaltung, dass deutlich mehr zum eigenen Lebensunterhalt beigetragen wird, dass Integrationsleistung, auch Spracherwerb in der Arbeit mit stattfindet.
Die frühere Arbeitsmöglichkeit habe aber keinen Einfluss auf das Asylverfahren und das Aufenthaltsrecht. Die SPD begrüßt Dobrindts Vorstoß.
Es ist eine lange Forderung der SPD, dass Asylbewerberinnen und Bewerber schneller arbeiten können, um sich auch schneller integrieren zu können. Und das haben wir im Koalitionsvertrag auch vereinbart. Von daher finden wir es sehr gut, dass der Bundesinnenminister sich dem anschließt.
Die AfD lehnt die schnellere Arbeitserlaubnis ab.
Kosten würden besser gesenkt, wenn die Union ihr Wahlversprechen hielte, vom ersten Tag an alle zurückzuweisen. So wird illegaler Aufenthalt nur verfestigt.
Doch die Koalition ist sich einig. Das Gesetzesvorhaben soll bald verabschiedet werden, vielleicht schon kommende Woche.
US-Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben einen bewaffneten Mann erschossen, der unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens von Präsident Trump in Florida eingedrungen ist. Trump hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Mar-a-Lago auf. Der Mann soll nach Angaben des Secret Service auch einen Benzinkanister bei sich getragen haben. Angaben zu seinem Motiv wurden nicht gemacht. In Grönland hat Trump erneut Verwirrung ausgelöst. Er kündigte an, ein Lazarettschiff zu entsenden, damit die Menschen dort behandelt werden könnten. Die dänische Regierung entgegnete, Grönland brauche keine medizinische Hilfe aus dem Ausland. Ministerpräsidentin Fredriksen wies darauf hin, dass die Gesundheitsversorgung in ganz Dänemark und somit auch in Grönland für alle kostenlos und gleich sei. Russland hat die Ukraine auch in der vergangenen Nacht wieder angegriffen, nach ukrainischen Angaben mit etwa 50 Raketen und 300 Drohnen. Getroffen wurden erneut Bahnstrecken, Energieanlagen und Wohnhäuser im Großraum Kiew. In Lviv, nahe der polnischen Grenze, gab es zwei Explosionen, hinter denen russische Anschläge vermutet werden.
Explosionen in der westukrainischen Stadt Lviv. Sprengsätze detonieren kurz nach einem Polizeieinsatz. Eine Verdächtige ist inzwischen festgenommen. Verantwortlich macht Präsident Selenskyj Russland. Es war tatsächlich ein Terroranschlag, zynisch und grausam. Zwei Explosionen, die zweite in dem Moment, als die Rettungsdienste am Ort eintrafen. 25 Menschen wurden verletzt. Leider ist eine Person, eine Polizeibeamtin, ums Leben gekommen. Schon gestern hatte sich Selenskyj zum Stand der in dieser Woche ergebnislos verlaufenden Friedensverhandlungen geäußert. Er sehe bei Russland kein Entgegenkommen. Die Ukraine aber sei kompromissbereit. Unterdessen hat Moskau in den letzten Tagen erneut eine groß angelegte Serie von Raketen- und Drohnenangriffen auf Energie, Infrastruktur und Wohngebiete gestartet. Allein in der vergangenen Nacht flogen hunderte Drohnen und Raketen auf die Region um Kiew. Getroffen wurde auch das Wohnhaus dieser Frau. Ich war verschüttet. Die Decke im Haus ist herabgestürzt und hat mich begraben. Ich wusste nicht mal, was passiert. Ein Mann hat mich herausgezogen. Umgekehrt scheint auch der Ukraine ein gezielter Angriff im russischen Hinterland gelungen zu sein. Laut mehrerer Quellen ist im 1400 Kilometer entfernten Votkins eine russische Raketenfabrik getroffen worden. Kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die gesamte Ukraine scheint ein Frieden noch fern.
Übermorgen ist es genau 4 Jahre her, dass Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Kurz darauf sprach der damalige Bundeskanzler Scholz im Bundestag von einer Zeitenwende. Seitdem wird Russland nicht mehr als Partner gesehen, sondern als Bedrohung. Europa will mehr für seine Verteidigung tun und das heißt auch, in Rüstungsprojekte zu investieren.
In Köln fertigt die Firma Deutz Antriebe und Motoren für Bau- und Landmaschinen. Und zunehmend auch für die Rüstungsindustrie, etwa für ferngesteuerte Fahrzeuge. Das System wird bereits in der Ukraine eingesetzt. Bald sollen auch Drohnen hinzukommen.
Vor 4 Jahren war der Fokus der Gedanke hauptsächlich, wir nutzen unsere klassischen Produkte, unsere Verbrennungsmotoren im militärischen Umfeld. Das machen wir und das wird auch immer mehr. Aber das richtige Spannende sozusagen, das ist eher in diesem Bereich der Antriebe für unbemannte Fahrzeuge.
Der Staat investiert massiv in die Verteidigung. In diesem Jahr 100 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Andernorts fehlt das Geld. Dennoch, Die Deutschen sind bereit, sich die Sicherheit auch mehr kosten zu lassen.
Wir sagen in den Umfragen des Deutschlandmonitors etwa 50% durchaus, dass sie sich vorstellen können, für erhöhte Verteidigungslasten, auch wenn es denn sein muss, mehr Steuern zu zahlen.
Im Bericht aus Berlin betont der SPD-Fraktionschef die Notwendigkeit für höhere Verteidigungsausgaben, auch mit Blick in die USA.
Wenn wir jetzt heute es sehen, stellen wir fest, eigentlich gibt es eine doppelte Zeitenwende. Durch Donald Trump und sein Gebaren sehen wir, wie noch massiver die Herausforderungen sind, dass wir wirklich eine Verteidigungsfähigkeit in Europa aufbauen.
Nach fast 4 Jahren Krieg in der Ukraine zeigt sich, Wirtschaft und Gesellschaft haben sich spürbar verändert.
Die CDU hat sich auf ihrem Parteitag gegen eine weitere Lockerung der Schuldenbremse ausgesprochen und stößt damit auf Widerspruch bei der SPD. Generalsekretär Klüssendorf verwies im Tagesspiegel auf den Koalitionsvertrag. Er sehe klar vor, die Schuldenbremse weiterzuentwickeln, um mehr Spielraum für wichtige Zukunftsinvestitionen zu haben. Jetzt müssten zunächst die Ergebnisse einer Expertenkommission abgewartet werden, die sich mit Reformvorschlägen beschäftigte. Die gestrige Preisverleihung bei der Berlinale hat nach einem Eklat Diskussionen über politischen Aktivismus bei dem Filmfestival ausgelöst. Der Regisseur Abdallah Al-Khatib, der für das beste Spielfilmdebüt geehrt wurde, bezeichnete in seiner Dankesrede die Bundesregierung wörtlich als Partner des Völkermordes in Gaza. Daraufhin verließ Bundesumweltminister Schneider die Veranstaltung. Er hatte sie als einziges Mitglied der Bundesregierung besucht. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann kritisierte die Rede als inakzeptabel und sprach von abstoßenden Szenen. Kulturstaatsminister Weimer nannte die Äußerung eine bösartige Falschbehauptung, die die politische Debatte vergifte. Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben heute ihre bundesweiten Fastenaktionen begonnen. In Hofheim am Taunus startete das katholische Hilfswerk Miserior seine Aktion unter dem Leitwort »Hier fängt Zukunft an« und stellte ein Ausbildungsprojekt in Kamerun vor. Das Motto der evangelischen Kirche »Mit Gefühl«, 7 Wochen ohne Härte, wurde in Göttingen ausgerufen und soll zu mehr Mitgefühl im Alltag ermutigen. Zum Fußball. Der FC St. Pauli hat das Kellerduell gegen Werder Bremen am Abend mit 2:1 für sich entschieden. Zuvor hatte Freiburg gegen Mönchengladbach ebenfalls mit 2:1 gewonnen.
Große Freiburger Freude. Der Sportclub bleibt auch im 15. Pflichtspiel in Folge zu Hause ungeschlagen. Gegen die in Schwarz spielenden Gladbacher gingen die Breisgauer durch Matthias Ginter sehenswert in der 38. Minute in Führung. Der Jubel beim Ex-Borussen entsprechend verhalten. In der zweiten Hälfte waren die Gäste etwas mutiger, doch Freiburg lauerte auf Konter und erhöhte durch Igor Matanovic auf 2:0. In der 74. Minute. Doch die Borussia kam noch einmal ran. Haris Tabakovic gelang der Anschlusstreffer nur 11 Minuten später. Kurz keimte noch einmal Hoffnung auf. Es blieb jedoch beim 2:1. Mönchengladbach wartet nun seit 7 Spielen auf einen Sieg und steckt tief im Abstiegskampf.
Die Freiburger sind auch im DFB-Pokal noch dabei. Heute wurden die Halbfinalpartien ausgelost. Titelverteidiger Stuttgart empfängt Freiburg zum Baden-Württemberg-Duell und Leverkusen trifft auf den FC Bayern. In Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen ist heute ein weiteres Kapitel der Stromgewinnung aus Kohle zu Ende gegangen. Mit rund 600 Kilogramm Sprengstoff wurde der Schornstein des ehemaligen Steinkohlekraftwerkes zu Fall gebracht. Auf dem Gelände soll künftig ein sogenannter Konverter entstehen, der Windstrom umwandeln und ins Stromnetz einspeisen soll. Und jetzt kommen wir zum Wetter. Hier die Vorhersage für morgen, Montag, den 23. Februar.
Zwischen den Druckgebilden strömt milde Luft vom Atlantik zu uns. Heute Nacht regnet es vor allem in der Südhälfte. Besonders viel Regen kommt im Weststau einiger Mittelgebirge herunter. Am Tag vor allem in der Nordhälfte sowie im Südosten Schauer. Vom Norden bis in die Mitte auch einzelne Gewitter. Zwischendurch immer mal wieder Sonne. Es ist sehr windig, Sturmböen sind möglich. In der Nacht 10 Grad am Oberrhein und 3 Grad in Vorpommern. Am Tag 4 Grad auf Rügen und 15 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Dienstag regnet es gebietsweise in der Westhälfte und im Süden. Richtung Nordosten ist es teilweise freundlich. Am Mittwoch Sonne, Wolken und Nebel bis 19 Grad. Am Donnerstag abseits einiger zäher Nebelfelder Sonne, später im Westen Schauer.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Julia Niharika-Senn fragen wir nach, wie zufrieden Italien mit der Schlussfeier der Olympischen Spiele ist, und schauen nach Lettland. Wer dort mit mehr als 1,5 Promille am Steuer erwischt wird, verliert sein Auto. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.